Hallihallo und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 23. Folge Wieso, Weshalb Album, der 88.6 Rot-Weiß Rock Podcast, wo ich immer wieder mit den unterschiedlichsten Bands aus Österreich plaudern darf. Heute zu Besuch Motschka und ihr aktuelles Album Austro Blues.
Na ja, eh schon was.
Können wir's an?
Jawohl.
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, es ist ein bisschen früh, ich weiß. Danke, dass ihr so früh schon Zeit hattet. Es ist 9 Uhr gerade oder 9.11 Uhr. Normalerweise sind die Aufzeichnungen ein bisschen später. Ihr seid ja eigentlich zu dritt. Mhm. Johnny, Gerhard, Simon. Könnt ihr euch einmal vorstellen und vielleicht ein bisschen erklären, was ihr in der Band so macht?
Ich fange mal an. Ja, ich bin der Simon. Ich bin hauptsächlich Schlagzeuger. Und mache in der, also live dann, also ein bisschen Background-Gesang noch. Und sonst tue ich ein bisschen managen auch. Also das machen wir aber eigentlich alles sehr demokratisch bei uns, muss man sagen.
Ich bin der Johnny, ich mache Gitarre und Gesang. Und ich, was der Simon nicht gesagt hat, wir schreiben relativ viel von den Texten, wir zwar.
Stimmt.
Genau, und der Gerd, der heute nicht da ist, der mischt auch unsere Songs und spielt die Keys und singt auch ein bisschen live.
Und macht auch die Videos eigentlich.
Die Videos, stimmt, ja.
Und das Booking macht er momentan auch, also der hat viel zum Tun.
Also habt ihr schon eine ganz klare Aufgabenverteilung.
Ja, wir machen alles DIY, also wir sind
wirklich
komplett, genau. Komplett unabhängig. Jawohl.
Und ihr seid alle drei aus Oberösterreich?
Jawohl, der Simon und ich sind allerdings jetzt schon über 10 Jahre in Wien.
Weit über 10.
Weit über 10 Jahre.
Also ich bin jetzt, glaube ich, 17 Jahre. Wir sind nicht gleich nach Wien gekommen.
Genau,
oder? 17
Jahre fürs Studium nach Wien und da genau. Länger geblieben.
So wie es immer ist, ne?
Mhm.
Ja.
Ich muss ja sagen, ich hätte euch älter geschätzt.
Wirklich, ja. Blues ist natürlich jetzt nicht das jüngste Genre, muss man sagen.
Ich hätte ja um die 50 geschätzt.
Basierend auf irgendwelche Fotos oder basierend auf der Musik?
Rein basierend auf der Musik natürlich. Okay, ich habe relativ spät erst Fotos angeschaut und habe dann gedacht, oh je, hoppala, ist irgendwas schiefgegangen bei mir. Euer Debütalbum Austro Blues ist am 30. Jänner rausgekommen. Mhm. Aber gehen wir zuerst einmal ein paar Schritte zurück. Was hat das mit dieser Jolly-Geschichte auf sich? Das ist jetzt, das war
also
ein bisschen verwirrend.
Da muss man fast nur weiter zurückgehen. Eigentlich haben wir ja tatsächlich eh als Blues-Trio angefangen. Das war aber sehr unterm Radar und damals nur mit englischen Texten. Und dann haben wir mal geprobt in Wien und da war der Gerd Schaar dabei. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt machen wir irgendwie was extrem radiofreundliches, poppiges mit relativ sinnlosen Text und da ist dann die erste Jolly-Nummer entstanden und dann war das halt so ein Spaß-Studio-Projekt und wir haben aber relativ bald gemerkt, dass wir damit eigentlich nicht wirklich live spielen werden, weil die Sachen auch ziemlich auscheckt waren dann und wir aber nichts mit Backing-Tracks oder so machen wollten und dann haben wir irgendwann einmal an so einem Songwriting-Wochenend die erste Motschka-Nummer geschrieben, ohne dass wir es schon gewusst haben, dass Motschka geben wird. Aber dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass das, ja, das passt einfach. Und das ist tatsächlich dann auch live richtig gut umsetzbar und das taugt uns eigentlich am meisten.
Warum habt ihr die Nummern dann nicht auch unter Jolly rausgebracht?
Also das wäre sich nicht ausgegangen, von dem her, Jolly war eigentlich rein Hochdeutsch. Und dann haben wir irgendwie gesagt, so, wir würden auch gerne mal was im Mundart machen. Und andererseits war Jolly einfach so ein poppiges Projekt und wir wollten dann irgendwie schon mehr Richtung Gitarren, Musik, Blues.
Ja. Wobei man sagen muss, bei Jolly gibt es, also Jolly ist mehr so Genre-Hopping.
Ja,
also wir
stimmt.
Haben ja echt alles gemacht. Also
aber irgendwie war es für uns klar, dass Jolly ein reines, das muss so Spaß, das muss so Ironie haben. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich wäre es schon cool, wieder ein Projekt haben, wo wir es auch ein bisschen ernst meinen.
Ja, ernst. Motschka ist nicht ernst. Haben wir gar keinen Spaß dabei.
Ja, genau. Also es war dann irgendwie cool, weil wir haben, glaube ich, den Schmäh von Jolly mitgenommen in das Motschka-Projekt, aber auch von diesem Vorprojekt, das James geheißen hat, haben wir quasi den Blues reingeholt. Und das war dann so das Best of Both Worlds, kann man sagen.
Und ist Jolly eine abgeschriebene Geschichte oder dürfen wir uns dann noch auf was freuen.
Es gibt...
Blicke werden ausgetauscht.
Es gibt einen unreleaseden Song und ich glaube, ich rede seit 2 Jahren davon, dass wir den endlich aushauen müssen, aber jetzt hat er mein Motschka Prio.
Der ist tatsächlich entstanden zu der Zeit, wo gerade Motschka auch entstanden ist und dann haben wir uns gedacht, ah, jetzt wäre es doch irgendwie cool, wenn wir uns einmal auf Motschka konzentrieren, aber eigentlich liegt ein Song, ein fertiger, der sehr cool ist, schon seit 2 Jahren ungefähr bei uns auf der Festplatte und wartet darauf, released zu werden. Das wird sicher noch passieren.
Warum geht das nicht gleichzeitig mit den Motschka-Releases?
Ich glaube, das sind einfach Ressourcen, mangelnde Ressourcen. Wenn wir jetzt auch nur gleichzeitig zu, weil jetzt haben wir dann demnächst Worten in Verse Release mit Musikvideo, wenn man jetzt gleichzeitig auch noch Jolly Musikvideo macht, weil für den Track würde man, glaube ich, schon gern irgendwas Visuelles auch machen.
Ja.
Dann ist es einfach, da wird es wahrscheinlich dann irgendwie, wird eins von den 2 Projekten dann untergehen und das wollen wir auch nicht. Also lieber, wenn einmal Luft ist bei Motschka, dann machen wir, glaube ich, wieder ein Jolly-Release.
Wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen Jolly und Motschka.
Motschka.
Das war ein bisschen vorstellbar.
Wegen Live-Spielen.
Hauptsächlich, also vor allem momentan wegen Live und wir haben halt natürlich schon auch mit Motschka mittlerweile einfach mehr Songs. Also das war einfach in den letzten 1,5, 2 Jahre unser Fokus und das macht einfach live so viel Spaß, weil wir zu dritt einfach das umsetzen können und es klingt dann eigentlich ziemlich so wie auf der Platte, kann man sagen.
Ja, und also für mich ist Musik machen in erster Linie live spielen vor Leuten. Also das ist für mich das absolut genialste. Studioarbeit macht Spaß und man kann tüfteln und viele Sachen auschecken, aber am Ende des Tages ist live spielen non plus ultra.
Ich meine, wir reden dann eh noch über eure Konzerte, die anstehen heuer, aber gehen wir mal wirklich auf die Anfänge zurück. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist daraus Jolly und eben folglich Motschka entstanden?
Jesus.
Also
der Simon und ich, also eigentlich Simon und Gerd gingen ja ganz weit zurück, nur so Schulzeiten in Ried im Innkreis. Und ja, so richtig gemeinsam Musik machen. Der Simon hat, glaube ich, mit dem Gerd schon in der Musikschule damals in Ried die eine oder andere Session gespielt und dann auch in so einer Coverband, Ballband,
genau.
so eine Funk-Geschichte gehabt. Und ich habe dann mit dem Simon erst in Wien musikalisch connected.
Ja, wir haben dann irgendwie auch teilweise so zu zweit gespielt, also Covers.
Ja, stimmt.
Dann haben wir irgendwie so, also ich habe quasi, was habe ich eigentlich gemacht? Ein bisschen Percussion gespielt.
Du hast Cajon gespielt, um Gottes Willen.
Und zweite Stimme gesungen, genau. Cajon gespielt auch, ja. Ein bisschen Cajon gespielt. Das war, glaube ich, aber das war wirklich eigentlich sehr selten. Das haben wir fast nie gemacht.
Ja,
das,
ja, ja. Eigentlich hat es dann wirklich angefangen mit James, dass wir gemeinsam so Songs auschecken und selber schreiben und dann eine Band haben.
Quasi. Das war das Vorprojekt von Jolly.
Genau, ja.
Okay, und seit wann gab es das? Oder wann ist das?
2018 weiß ich, dass wir den ersten Release, glaube ich, gehabt haben.
Ja. Da müsste man 40 gewesen sein dann.
Ja, ungefähr.
Mitte 14.
Ja, Entschuldigung.
Aber man muss ja sagen, die Band hat wirklich, finde ich, fast nur öder gelungen.
Ja, das stimmt.
Weil das war das wirklich stimmt. Einfach so englischer Blues, so geradeaus.
Ja.
Ohne irgendeine ansatzweise irgendeine Jugendlichheit oder sowas. Das war wirklich
nein,
mehr so klassischer Blues.
Mit Mitte 20 habe ich schon alles gesehen und alles erlebt. Und jetzt sudert immer gescheit drüber.
Ja.
Warum ist das Projekt dann gescheitert?
Weil dann Jolly kommt.
Eigentlich also deswegen. Es hat wirklich Jolly James verdrängt.
Es hat irgendwie so das eine Projekt hat das andere abgelöst und jetzt beim Motschka sind wir schon relativ happy und angekommen und das passt einfach jetzt. Aber ja. Es war immer halt was Neues, Spannendes, was irgendwie dann die ganze Energie angezogen hat.
Und man muss ja sagen, eigentlich jedes Projekt hat immer besseres Feedback als das vorige gekriegt.
Stimmt.
Deswegen war das auch immer der Grund, warum wir das dann weiterverfolgt
haben.
Wir
haben uns nur auf die Meinung von außen dann verlassen und quasi nur auf das gehört.
Ja, genau. Ja.
Könnt ihr euch vorstellen, dass es ein neues Projekt irgendwann geben wird, das dann Motschka ablöst?
Kann ich mir momentan nicht
vorstellen. Ich sehe es schon sehr
vom Blues zum Metal.
Also Metal, ich bin ja ein arger Metalhead.
Man müsste halt die Besetzung, da müsste man schon überlegen. Also Metal mit Keys, eine Gitarre und Schlagzeug.
Naja.
Aber war vielleicht was Neues, warum
das
nicht?
Der Gerd schafft
das
schon.
Der Gerd schafft das, stimmt. Nein, und uns macht es sehr Spaß. Wir machen zum Beispiel auch teilweise Videos von unseren eigenen Songs, wo wir sie in andere Genres spielen oder so.
Wirklich?
Also das... Ja. Wir haben mal, es gibt zum Beispiel von Manifestieren eine Punk-Version auf Insta und
TikTok. Die geht ab.
Die fährt ziemlich. Und es gibt auch eine Reggae-Version davon. Also wir scheuen uns nicht, so genremäßig zu experimentieren.
Aber Metal ist ein sehr guter Input.
Das wird der Daumen eigentlich.
Ja, sehr gerne.
Also da kann ich ja dann wirklich als Gitarrist mich so richtig verwirklichen dann.
Aber warum release ich dann zum Beispiel diese Punk-Version nicht von Manifestieren?
Boah, das war wieder dann ein großer Studioaufwand. Also wir treffen uns.
Wir sind faul, man merkt es, glaube ich.
Ja, wir sind, beziehungsweise man muss schon auch sagen, das Ganze wäre natürlich vor 10, 15 Jahren einfacher gewesen, wo noch keiner eine Familie gehabt hat oder so. Mittlerweile ist das bei 2/3 von uns so. Beziehungsweise hat man halt auch mittlerweile Berufe, wo man muss ein bisschen arbeiten gehen, es hilft alles nichts.
Es hilft nichts.
Und genau, in Studienzeiten hätten wir es vielleicht nur ein bisschen intensiver betreiben können, studiomäßig. Mittlerweile muss man einfach schauen, was geht hier aus und hoffen, dass in Zukunft quasi mehr Ressourcen dafür frei werden, weil wenn wir mehr spülen und mehr verdienen, dann kann man natürlich auch im Job zum Beispiel ein bisschen zurückschlafen.
Das gehört.
Und was würdet ihr sagen, wie viele Wochenstunden investiert ihr aktuell in die Musik?
In die Musik allgemein, beides. Was sagst du bei dir?
Hätte ich schon gesagt, so 30, 20, 30.
Bei mir ist es ziemlich gleich, ja genau.
Aber dann seid ihr neben Arbeit und Familie vollkommen ausgelastet.
Ja, schon, ja. Also wir sind ja jetzt schon ausgebrannt eigentlich.
Es kommt dann eher...
Burnout!
Es geht dann eher darum, dass man, weil man hat, also wir haben alle mehrere musikalische Projekte und es... Je erfolgreicher unser Trio wird, desto mehr Fokus kann man halt auch drauf legen und desto mehr Zeit ist dann auch dafür da, weil momentan hat halt jeder eben diverse andere Projekte, da muss man dann immer wieder proben und zu Konzerte fahren und so und das braucht natürlich auch viel Zeit und Energie.
Genau, wir proben ja kaum.
Nein, wir proben wirklich eigentlich nie.
Ist aber lustig, ich höre das so oft und bei Hänsel sagt, es
proben ist gefährlich.
Nein, Proben ist irgendwie, das ist so, das macht man, wenn man jünger ist.
Ja, genau. Aber diese anderen Versionen.
Ach, diese Anfänger.
Diese anderen Versionen, die kommen dann vielleicht auch live außer oder so. Also, dass man die dann nochmal angreifen live. Ja. Da gibt es auch den einen oder anderen Schmäh, den wir auspacken. Aber das ist, da muss man natürlich dann zu den Shows kommen.
Genau.
Das ist ganz wichtig. Und Merch kaufen. Wir haben noch gar kein Merch.
Ja, wir haben
du kannst nicht auf Merch schießen, den es noch gar nicht gibt.
Wir haben immerhin eine CD und bald kommt der Vinyl.
Genau.
Also da freuen wir uns schon sehr drauf.
Wann kommt die Vinyl?
Wir hoffen, dass sie, weil wir haben jetzt dann Mitte Mai das nächste Konzert und dass wir es dort schon mitnehmen können. Ich glaube, es wird sich ausgehen.
Mhm. Sehr cool. Würdet ihr sagen, ihr seid mit der Musik aufgewachsen oder wie seid ihr unabhängig voneinander zur Musik gekommen?
Ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich hab letztes Mal nachgeschaut und ich habe mit 6 Jahren schon zum Gitarrespielen angefangen in der Musikschule. Und bei mir sind zum Beispiel die Eltern sehr musikalisch. Mein Papa ist Organist und Kirchenchorleiter in meinem Heimatort in Bram in Oberösterreich.
Liebe Grüße.
Und da war immer Musik eigentlich im Haus. Aber eher von der klassischen Sorte.
Also vom Kirchenchor zum Metalhead.
Ja, das ist relativ schnell gegangen bei mir. Es war zuerst AC/DC, dann Metallica und dann sind gleich die ganz argen Sachen gekommen. Und dann habe ich eigentlich sehr, sehr viel Zeit in Metal investiert, in meine Teenagerjahre.
Mhm. Für das ist eigentlich eh arg, dass jetzt überhaupt
alle kommen am Schluss beim Blues und beim Country an.
Das stimmt. Die Ursprünge sind halt dort.
Ein wenig wieder.
Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich habe auch mit 6 Jahren zum Schlagzeugspielen angefangen und habe auch das Glück, dass meine Eltern da sehr dahinter waren. Also dass das oberösterreichische Musikschulsystem ein Traum ist. Also wenn das nicht gewesen wäre.
Schau da an Peppi Büringer.
Genau. Rest in peace.
Er lebt doch noch.
Ja, ey, aber er ist kein, Landeshauptner mehr. Ich meine jetzt amtlich, rest in amtlich, peace.
Rest in peace, amtlich.
Der lebt doch noch.
Außer Dienst, aber noch am Leben.
Und ich war halt dann auch bei der, tatsächlich bei der Blasmusik. Also das kann man natürlich mit
Stimmt,
der Gitarre schwieriger
ja,
machen.
Super Fotos.
Aber das war für mich schon auch prägend. Also ich war gleichzeitig in so Musikschule-Bands, wo so Funk eher gespielt worden ist. Dann habe ich mal eine Punkband gehabt. Das war so meine erste Banderfahrung mit eigenen Songs, aber ich habe auch immer eigentlich in der Blasmusik gespielt und das war auch für mich ein großer Einfluss und gar nicht so unwichtig, was jetzt die musikalische Orientierung angeht.
Würdet ihr sagen, ist es wichtig als Musiker, dass man schon in jungen Jahren irgendwie einen Kontakt zur Musik hat oder ist das eigentlich auch möglich, wenn man erst als Erwachsener da herantritt?
Ich kenne es nur aus meiner Perspektive und natürlich lernt man sie leichter, wenn man jung ist. Und je später man anfängt, desto mühsamer wird es wahrscheinlich. Aber ich glaube, wenn man es mit Leidenschaft angeht, dann ist es nie zu spät.
Ey, ich höre schon manchmal so Geschichten, wo man denkt, es gibt ja nicht, dass Leute so mit. Also, ich glaube, wenn es zu spät ist, wird es wirklich schwierig. Aber wenn man erst so mit 16 oder 18 ein Instrument anfängt, ist für mich schon erstaunlich, was Leute dann teilweise noch zusammenbringen.
Also es ist arg gehabt, die relativ spät angefangen.
Voll.
Ganz arg.
Also ich glaube, dass die Motivation natürlich eine Spur größer ist, wenn man öder ist, weil man ein bisschen checkt, dass Üben wichtig ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe glaube ich bis 14 nicht geübt. Und die ersten 8 Jahre habe ich halt so ein bisschen dahin gespürt und ich glaube, die Sachen hätte ich schnell nachhängen können. Also.
Ja, man merkt sehr, dass du da viel eigentlich, da fällt viel bei der Basis.
Ja, ja.
Habt ihr irgendwas Tiefsitzenderes, über das ihr irgendwie reden solltet? Soll ich euch alleine lassen, gut?
Nein, das passt schon.
das ist so ein stetiges Motschkern, deswegen heißt da die Band.
Ja,
so.
Genau.
Und wie seid ihr dann im Endeffekt zum Blues gekommen? Und warum ausgerechnet?
Wie gesagt, bei mir ist der Weg dann vom Metal und Hardrock zum Blues einfach gekommen mit der Ruhe des Alters, Anfang 20. mein damaliger E-Gitarrenlehrer hat mir, glaube ich, irgendwas vom Stevie Ray Vaughan gesagt und das war für mich ein totales Erweckungserlebnis. Das ist einfach... Ja, es war einfach irre für mich und dann habe ich mich sehr viel mit der Musik auseinandergesetzt und dann irgendwann auch sehr viel Bluegrass und Country und irgendwie bin ich dann voll auf den Picken geblieben. Ich würd sagen, ich habe fast ein bisschen den Blues eingebracht, weiß nicht.
Ich habe den Blues überhaupt nicht gehabt, also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, jetzt als Schlagzeuger war das für mich kein Genre, das mir ständig untergekommen ist oder so. Also da ist, vielleicht habe ich auch einfach, war ja in der Entwicklung weiter hinten. Das kann schon sein. Ich brauche für alles ein bisschen länger, muss man sagen.
Das hast du jetzt gesagt.
Nein, für mich war es, ich bin eher so immer im Funk ein bisschen gewesen. Eigentlich, das war so meine Heimat. Aber da ist es dann auch nicht weit zum Blues. Also irgendwie,
Ist die Wurzel.
Der Blues ist die Wurzel auf jeden Fall.
Und was zeichnet für euch den Blues aus?
Die Pentatonic. Und die Blue Notes. Nein,
ich finde das Gespür einfach.
Es ist wirklich, also das, wie kann man das jetzt auf eine kurze Aussage reduzieren? Es ist, für mich ist halt schon sehr viel die Gitarre an sich und wie man Töne auf der Gitarre manipulieren kann mit Bands. Und mit Vibrato und mit auch das Phrasing irgendwie, aber da geht es jetzt schon sehr in die Tiefe. Es ist halt einfach, ja.
Ich finde, es hat einfach sehr viel Platz. Also das ist vielleicht in andere Genres weniger. Wenn ich mir jetzt einen Metal-Track anhöre, da ist ja alles auf Anschlag eigentlich. Und man füllt jede 16. mit entweder Double Bass oder mit irgendwelchen Gitarren-Licks oder so oder mit Stimmen. Und ich glaube, im Blues, das ist eben, wie gesagt, insgesamt eine ruhigere Geschichte und es hat so viel Platz und man kann viel Emotion einbringen. Ja. Das ist irgendwie, da geht alles von extrem ruhig bis dann doch sehr energetisch. Also das ist, glaube ich, auf unserem Album auch gut zum Hören, was da für Bandbreite möglich ist eigentlich.
Seid ihr privat eher auf der ruhigen Seite oder eher auf der High-End-Level-Energie?
Ich habe schon viel Energie, aber...
Das hört man.
Es ist noch nicht so lange
aus. Nur, wenn du was gefrühstückt
hast. Nein, wenn ich was gefrühstückt habe, ja. Aber ich habe schon den dritten Kaffee, also eigentlich, so bin ich auf 3 Kaffee. Nein, Simon, sag du was zum Energielevel.
Sobald wir ein Instrument auf unserem Instrument stehen oder sitzen und vor allem gemeinsam jammen, dann ist die Energie eher verzehnfacht mindestens. Und wenn wir einmal in einem Raum sind zu dritt, dann ist eher, glaube ich, gefährlich, dass wir die Zeit übersehen. Also das passiert dann oft.
Ja, ja.
Und da kommt unsere Energie so her. Und privat, also bei mir hat sich das ein bisschen geändert. Ich bin halt einfach auch schon eben fast 50.
Mitte 50. Das zieht sich wie ein roter Faden durch.
Aber ich fühle mich schon manchmal, also ich habe schon auch sehr viele Konzerte gespielt in meinem Leben und ein bisschen fühlt es sich manchmal an, als hätte ich sehr viel Energie schon verbraucht und ich brauche jetzt nicht mehr ein Projekt, wo ich einfach 2 Stunden lang herumspringen, sondern mir taugt es auch, wenn es ab und zu ein bisschen eine Verschnaufpause gibt. Und da ist Motschka auf jeden Fall ein super Projekt. Vor allem geht es bei uns ja nicht nur um die Musik, sondern auch um den Schmäh. Und man labert halt einfach auch zwischen die Songs einmal gerne ein paar Minuten.
Da sind wir sehr gefährdet.
Ja.
Sehr gefährdet. Aber das heißt, für das Metal-Projekt kann ich nicht auf die zünden.
Ja, weiß ich nicht. Da müsst ihr ja viel üben. Weil Metal da technisch bin ich mir nicht sicher.
Ja, damit 40 bist du noch jung genug.
Ja, voll, stimmt. Es wird sich schon noch ausgehen. Also wenn es sein muss, Johnny, ich bin dabei.
Okay.
Warum Motschka? Also Motschkert ihr privat auch viel um dumm? Oder, ich meine, vom Grund her, ja, ich verstehe es, aber warum nicht Suderei?
Eigentlich würde ich sagen, dass wir privat recht positive Menschen sind, die relativ wenig sudern. Wir haben halt einfach irgendwie sehr lang uns Gedanken gemacht, was den Sound und irgendwie den Vibe von dem ganzen Projekt gut, kurz und kompakt zusammenfasst und auch so ein bisschen lautmalerisch passt. Und ich finde Motschka, weil im Blues halt auch ein bisschen gesudert und gemotschkert wird, passt es gut und es ist halt einfach wie ein Snare-Schlag, der Bandname.
Ja, ja.
Das stimmt, aber es ist schön beschrieben.
Ja, nein, ich finde auch, also es ist, und natürlich in der Musik, also jetzt vor allem auch im Blues, darf halt einfach ein bisschen gejammert werden und das ist auch so ein bisschen ein Outlet für, wenn einer mal was nervt, dann kann man das halt in einem Song gut verbocken, aber das heißt nicht, dass man deswegen die ganze Zeit am Motschken ist oder am Jammern ist. Also das ist dann für uns, glaube ich, also sehr cool. Da ist zum Beispiel René Benjo ein super Beispiel dieser Song. Da kann man sich einmal aufregen über die Ungerechtigkeit und die Zustände und das macht einen dann wieder positiv irgendwie, weil das sehr so angenehm ist, wenn man das rauslässt.
Ja, und das ist ja so eine Uptempo-Bluegrass-Nummer eigentlich. Ja, ja. Also. Aber kann man schon gut zudern, ja. Es ist mir furchtbar zwider.
Ja.
Stimmt eigentlich, da jammert ich schon gescheit. Und der Simon jammert extrem bei der Nummer, weil er da unendlich hoch singen muss mit der Brust. Stimmt.
Also das wäre jetzt in die Uhrzeit überhaupt nicht möglich, diese Nummer.
Das stimmt, ja.
Das ist zu früh. Treffen wir später nochmal. Seit wann gibt es euch als Motschka?
Der erste Release war 2024 im Herbst. Und geben tut es uns quasi seit einem halben Jahr davor ungefähr. Oder?
Ja, seitdem wir diese Nummer geschrieben haben, oder? Im Endeffekt.
Welche Nummer war die erste, die ihr geschrieben habt?
Ja, da muss man jetzt auch wieder unterscheiden, aber so richtig die erste Nummer, wo wir gewusst haben, okay, das geht in Richtung von dem Projekt, war Passt's für die?
Genau.
Und ich glaube, von dem ausgehend haben wir dann schon gemerkt, okay, das wird was Seriöseres.
Ja, und dann gibt es eine andere Nummer, Tatort,
Das ist meine Lieblingsnummer.
Ja,
ja, ja. Die finde ich richtig
toll. Die ist lustigerweise unter Jolli nur entstanden. Aber wir haben irgendwie damals schon gespürt, das geht sich eigentlich für Jolli gar nicht so gut aus. Ja. Weil es eigentlich mehr so einen Mundarttext braucht. Und dann ist die lang auf der Seite gelegen und irgendwann hat der Gerd schon gesagt, hey, jetzt machen wir doch die Nummer. Und dann hat er...
Ich glaube, das war die letzte Nummer, die wir...
Die letzte Nummer, die fürs Album entstanden ist, außer vielleicht Pfostenschacher.
Ja, stimmt.
Und der Gerd hat dann einfach einmal ein Instrumental gemacht für die Nummer, weil er gesagt hat, das passt doch voll gut für Motschka, warum machen wir das nicht? Und wir dann so, ja, warum eigentlich nicht?
Shoutout an den Gerd,
ja.
Der uns immer wieder zum Hackeln
animiert hat.
Antreibt. Ja.
Aber das heißt, es ist ein reiner Zufall oder ein reines Glück in Wahrheit, dass Tatort nicht unter Jolli erschienen ist, sondern unter Motschka.
Schon ein bisschen.
Ja, dass wir es überhaupt nochmal angegriffen haben.
Ja, eigentlich schon, weil es gibt natürlich viele Ideen, ganz großartige Ideen, wie zum Beispiel eine Nummer, die heißt Penne mit Sugo. Wo man dann immer wieder überlegt, Penne mit Sugo, das war doch so eine gute Nummer. Wo man sich halt dann überlegen muss, geht sich das aus oder nicht. Aber bei Tatort hat es funktioniert.
Ja.
Es ist nicht jede Idee gut.
Nicht jede Idee ist gut. Das haben wir.
Magst du das Penne mit Sugo eine Metal-Nummer?
Nein, das war
das
eher so.
Das wäre geil.
Das ist so eine Funk-Nummer, oder?
Ja, aber da kann man auch alles Mögliche draus machen.
Ja.
Vielleicht wäre es mit Metal, auf einmal macht es auf einmal Sinn oder so.
Vielleicht so Prog.
Einfach, wir könnten ein Metal-Projekt machen, wo es nur ums Essen geht.
Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut.
Ob es das schon gibt, weiß ich nicht. Das wäre nicht schlecht.
Knädel mit Ei.
Na, vielleicht fürs nächste Album.
Mhm.
Wie gesagt, am 30. Jänner ist euer Debütalbum Austro Blues erschienen. Was hat sich seitdem verändert?
Für mich persönlich war es schon eine sehr coole Sache, weil es das erste Mal ist, dass ich ein Album mit irgendeinem Projekt release. Deswegen ist es schon so ein...
Stimmt, das ist dein erstes Album einfach.
Ja. Also für mich war es schon sehr cool, dass Simon hat da wesentlich mehr Routine in dem Ganzen. Ja. Für die war es wahrscheinlich nur ein weiterer Freitag, nehme ich an.
Aber nein, was machst du sonst? Oder wie?
Na, ich habe halt zwei andere Projekte, die es schon sehr lang gibt. Die Gesangskapelle Hermann und Erwin und Edwin.
Ah, okay.
Das sind meine anderen zwei. Und da haben wir jeweils, also bei der Gesangskapelle arbeiten wir gerade am 6. Album, glaube ich. Mhm. Bei Erwin und Edwin haben wir 3 Alben released. Genau, deswegen habe ich jetzt release-mäßig schon mehr Erfahrung.
Das heißt, für dich ist halt so ein Album klassischer
aber
Freitag.
Für mich war es eigentlich schon von dem her auch sehr cool, weil es zum ersten Mal so ein richtiges DIY-Album wieder war. Mhm. Also wie normalerweise arbeitet man ja schon dann mit anderen Leuten immer wieder zusammen und macht so diverse Kollaborationen und hat dann am Schluss so das Gefühl, ja, das ist ein Teil von mir und ein Teil von anderen Leuten. Und bei dem Album war es wirklich so, hey, das haben nur wir drei gemacht. Ja. Außer, dass das Cover fotografiert hat, die Frau von Johnny. Und diese Illustrationen hat der Scharinger Simon gemacht, der auch bei der Gesangskapelle singt.
Das Mastering.
Und das Mastering hat wer andere gemacht, aber sonst.
Und die Videos.
Und
nein, die Videos
und
hat das Gerd geschnitten.
Ja, genau. Nein, aber es ist wirklich, also... vom Drum-Recording im Musiheim, vom Heimatort vom Gertsch bis hin zu den ganzen Gitarrenspuren, die ich daheim aufgenommen habe. Die Vocals haben wir zu zweit gemacht, die Texte machen wir gemeinsam. Also es ist wirklich sehr, sehr viel von uns einfach da drinnen und deswegen ist das, glaube ich, ja, ziemlich cool.
Ja, es fühlt sich sehr an wie so ein Baby, das man jetzt geboren hat, irgendwie ein musikalisches.
Das habe ich schon öfter gehört von Bands.
Ja.
Schön.
Und Chase.
Es ist wirklich ein super.
So ein schönes Baby. Da passt alles.
Ja.
Seid ihr zu 100% zufrieden? Gibt es irgendwas, wo ihr euch ärgert, wo ihr euch denkt, vielleicht hätte man das doch anders machen sollen?
Nein, eigentlich nicht.
Ich wüsste es wirklich nicht. Also das habe ich bis jetzt nur auch bei wenigen Alben gehabt, dass ich mir gedacht habe, das ist genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Das ist wirklich, bei dem Album war es uns, glaube ich, auch alle so klar, wo das hingehen soll. Mhm. Es war so eindeutig, der Sound soll so sein. Der Gerd hat das natürlich extrem gut gemacht mit dem Mischen. Also der hat unendlich viele Stunden investiert.
Shoutout an den Gertsch, der am meisten hackelt von
uns. Ja, wirklich am meisten hackelt, muss man sagen. Und aber dafür nicht zum Interview kommen darf. Den Glory holen wir uns dann ab. So nett sind wir.
Würdet ihr sagen, gibt es inhaltlich am Austro Blues Album einen roten Faden? Oder irgendeine
der
Story?
Schmäh. Also ich hätte gesagt, der Wortwitz und der Schmäh, die Metaphernlastigkeit.
Ich weiß nicht, ob es einen Song gibt, der komplett geradeaus ohne zweite Ebene funktioniert. Ich glaube, es hat jeder Song irgendwie eine Mehrschichtigkeit oder sowas. Und die Schmähs.
Doppelbödigkeit.
Ja, Doppelbödigkeit, genau. Die Schmähs sind einfach, das ist uns so wichtig, immer wenn man einen Text. Wenn einer zum Beispiel einen Textentwurf hat oder so, dann kommt oft der andere und sagt, na irgendwie, da fällt noch so ein bisschen ein Eizerl von dem Motschka, von der Motschka-Prise irgendwie.
Und auch, also die Texte sind auch sehr auf Musikalität ausgerichtet. Also da schauen wir schon immer auch drauf, dass das einfach musikalisch ist, auch vom Phrasing her.
Genau, jetzt im Gegensatz zu irgendwelche Singer-Songwriter-Projekte oder so, wo's dann schon vorrangig um den Text und um die Erzählung geht, ist es bei uns irgendwie schon sehr wichtig, dass das alles schön klingt und dass man das gut singen kann und dass das irgendwie...
Da hilft der Dialekt wirklich.
Ja, der Dialekt ist ein Traum.
Dialekt singen, das ist echt so easy,
ja.
Weil das ist, glaube ich, wenn du als Kind einfach immer schon so geredet hast, ist das Natürlichste auf der Welt, dass man so die Klänge produziert.
Ja.
Also wenn ich probiere Hochdeutsch zu singen, bist du narrisch, dann macht sie mein Hals zu.
Ja, aber bei Jolli ist sie ausgegangen. Also
naja, aber das war jetzt nicht das Gelbe vom Mai, gesangstechnisch muss ich über meine...
Da bist du selbstkritisch.
Da bin ich sehr selbstkritisch. Ah,
ja, naja, na ja. Wir haben es probiert.
Nice try. Unterscheidet sich die Art und Weise, Songs zu schreiben, beziehungsweise Texte zu schreiben, von Motschka im Gegensatz zu Jolli?
Ich glaube, bei Jolli war es fast nur mehr irgendwie so, dass der Text relativ sinnbefreit sein kann, solange er musikalisch ist. Also da war alles irgendwie der Melodie und dem Rhythmus untergeordnet. Und bei Motschka gibt es, glaube ich, schon mehr Anspruch auf ein bisschen eine Kohärenz oder irgendeine Form von, ja, Story.
Ja, ja, und irgendwie, dass man das Gefühl hat, es ist jetzt nicht nur oberflächlich. Und ich glaube, bei Jolli haben wir das Gefühl gehabt, es muss möglichst oberflächlich sein.
Ja, es ist irgendwie so ein Vibe, aber genau, nicht wirklich Substanz.
Viel Vibe, möglichst wenig Inhalt eigentlich.
Also, aber damit ihr eine breitere Masse anspricht, oder warum?
Genau, das war ursprünglich schon die Idee. Also wir haben gesagt, wie wir den ersten Jolli-Song, das war Chiquita Banana, wie wir den geschrieben haben, haben wir gesagt,
Pulitzerpreisverdächtig eigentlich.
Pulitzerpreisverdächtig.
Wären es schon verdient gewesen. Nein, das war wirklich so, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt nur eine Stunde Zeit im Proberaum, jetzt schreiben wir doch einmal einen Hit, den sich jeder anhören kann, wo es keine gespaltenen Meinungen gibt, wo es einfach nur irgendwas mit dem jeder connecten kann. Dann haben wir gesagt, die Jugend, die Zeit, wo man damals mit
gesunde
Jause versus Eis und was haben wir noch gehabt?
Das ganze
grüne Frösche.
Gummizeugs halt von.
Und Banane eben.
Ja.
Banane. Das ist also ganz klar. Also da hat es wirklich nicht mehr Tiefe gegeben, muss man sagen.
Sind wir schon wieder beim Essen.
Macht es das nicht irgendwie fad?
Ja, das macht es wahrscheinlich. Ich würde schon sagen, das macht es ein bisschen fad.
Ja, also aber musikalisch war es recht spannend, weil wir unterschiedliche Genres natürlich angegriffen haben. Aber
ich glaube, das ist schon der Grund, warum dann Motschka entstanden ist, weil auf Dauer, wenn man das Gefühl hat, man darf kein Inhalt reingeben, dann fördern vielleicht ein bisschen was.
Ja, das Schöne bei Motschka ist, dass man wirklich sehr hemmungslos in der Gesellschaftskritik sind und da einfach auch ein bisschen drauf, darf man eh sagen, oder? Also scheißen und
sicher.
So. Ja.
Feel free.
Da geben wir ja wirklich einen feuchten Kehricht.
Jetzt fragst du mich, ob du sagen kannst und dann sagst du sowas.
Nein, ich wollte ein anderes F-Wort sagen. Ja. Nein, es ist einfach mehr Substanz da. Aber ich glaube, wenn man so Songwriting-technisch einen Unterschied finden will, dann ist, glaube ich, bei Motschka oft der Text vor der Musik da und bei Jolli war definitiv die Musik vor dem Text da.
Ja, ja. Bei Jolli haben wir zum Beispiel gesagt, hey, schreiben wir doch mal einen Song, wo nur die Gitarre auf einer Note die ganze Zeit picken bleibt. Nur da-dam, da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam.
Ja, ja, genau.
Und dann so, ah geil, ja, machen wir das. Und dann halt, ja, und was kommt man da für einen Text machen? Ja, ungefähr das. Also da haben wir dann, glaube ich, irgendwie so die Idee mit diesem, ich brauche ein GPS für mein Leben. Ja. Das ist auf unserer Songwriting-Hütte entstanden, irgendwo in den Bergen. Und der Rest ja, ist dann halt so dazu gedichtet worden.
Würdet ihr sagen, dass ihr je nach Genre eine andere so Persönlichkeit channelt?
100 pro. Fix. Ja. Also wenn man sie anhört, okay, oder GPS, ja, oder Gelati, sind komplett unterschiedliche Sachen.
Ja,
bei Motschka,
ja,
bei Motschka ist, finde ich, ist wirklich sehr authentisch einfach. Also das ist...
Ja. Motschka ist einfach cool irgendwie. Motschka ist so dieses richtige,
ja,
dieses...
Also es ist auch durch den Dialekt, glaube ich, verwendet man halt auch das Vokabular, mit dem man, also das man halt im Alltag gebraucht, und dadurch alleine hat schon mehr Authentizität, finde ich. Für mich ist es auf jeden Fall stimmiger irgendwie. Beim anderen war es mehr so, ich schlüpfe jetzt in die Rolle oder...
Mhm. Ja, es war, Jolli war fast wie so ein bisschen Schauspielerei manchmal.
Ja,
also man,
ja,
überlegt sich irgendeine Geschichte und irgendeinen Charakter, aber also wir haben schon Charaktere bei Motschka auch, aber es kommt vielleicht, es ist eine Spur näher bei uns vielleicht.
Ja. Also es gibt wenig Überlappung zwischen diesem Dorfscheriff und meiner Person.
Bei das stimmt. Dort.
Das
stimmt,
muss ich schon sagen. Da bin ich auf jeden Fall in eine Rolle geschlüpft.
Aber irgendwie, man kennt halt
man kennt's, ja,
solche
man
Leute. Also man kennt die Leute.
Irgendwie kennt jeder ihn, wenn der so ist. Oder
der Superstar. Der Superstar ist schon sehr autobiografisch. Statt Tennis, Fußball.
Ja.
Aber genau, also eigentlich so diese Anekdoten auch, die ja jeder kennt ein bisschen.
Mhm.
Das ist bei Motschka schon, zieht sie durch.
Es kommt sehr viel, glaube ich, aus unserem Leben und aus unserem Umfeld und was man halt so aufschnappt im Alltag irgendwie, das ja verarbeitet man bei Motschka.
Wie lange gab es die Songs schon vor Release?
Also die meisten haben wir eigentlich so wahrscheinlich ein Jahr, dreiviertel Jahr vorher fertig gehabt, schätze ich mal, und waren dann nur mal so fertig recorden, ein bisschen Texte fertig schreiben.
Mhm.
Und dann Pfostenschacher ist relativ knapp entstanden.
Ja.
Vielleicht,
da waren wir schon unter Zeitdruck.
Da waren wir schon sehr unter Zeitdruck.
Stress gehabt.
Ja.
Und genau, Tatort, ja, das war schon lang vorher eigentlich relativ fertig.
Ja.
Da haben wir dann nur ein bisschen am Text geschraubt und so.
Aber es war schon so, dass wir immer so eine Idee eigentlich gehabt haben und dann haben wir die Idee weiterverfolgt und fertig gemacht. Und dann waren es halt so logistische Themen wie das Drum-Recording. Da sind dann immer so Songs in Blöcken quasi gemacht worden und dann scheibchenweise fertig gemacht worden und dann halt released worden.
Beziehungsweise genau,
wir haben
sechs, glaube ich, Singles vorab schon released oder so. Also das ist ja eh ziemlich viel. So nach der Reise sind die Songs eigentlich entstanden, dann haben wir sie immer gleich rausgehauen.
Mhm. Sind die, abgesehen von Tatort, sonst in der Reihenfolge, in der sie am Album oben sind?
Na, da haben wir uns schon was überlegt.
Muss ich mal schauen. Manifestieren war nicht die erste. Genierzucker war überhaupt auch eine der letzten, die entstanden ist.
Ja, stimmt.
Die Schrift mit der Tracklist finde ich übrigens richtig toll. Ist ganz
ja, das war auch wieder so eine Idee, wo wir uns gedacht haben,
wir wollten alles DIY machen halt einfach. Und ich habe ja eine sehr klare Haltung zu KI und dem ganzen Scheiß.
Ja.
Und mir ist tausendmal lieber einer von unseren Freunden, zeichnet unsere Gesichter irgendwo auf und wir fotografieren es dann ab und illustrieren das auch alles selber, ob es jetzt ästhetisch den Ansprüchen gerecht wird.
Ja, man erkennt schon Ähnlichkeit.
Ich meine, im Gesamten, also die Porträts sind ja super geworden, da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie da eine Kritik äußern, aber einfach nur, dass das halt alles von uns kommt. Wurscht, ob es jetzt musikalisch hoffentlich hochwertig ist oder ob es illustratorisch dilettantisch ist.
Mhm.
Hauptsache es ist von uns und menschlich und auch ein bisschen rough.
Genau. Das war uns irgendwie auch wichtig am Album. Da gibt es ja dann auch so Snippets dazwischen, wo dann eben teilweise so Demo-Recordings drauf sind, wie wo Songs wirklich gerade entstanden sind.
Damit sind das man die Interludes?
Genau.
Oder 1, 2, 3, 4. 4 gibt's.
Genau. Am Schluss nur Hidden.
Eigentlich sind es ja 16.
Ja, das also ist natürlich, wir haben das massiv aufgebläht, indem wir einfach nur Interludes reingehauen haben. Wirklich Songs haben wir geschafft. 11 Songs. Ja, 11 Songs und dann noch das eine oder andere Interlude. Aber die machen schon irgendwie Sinn, weil wir das eben auch ein bisschen dokumentieren wollten, wie das klingt, wenn wir schreiben quasi.
Ja. Oder wenn wir live irgendeinen Schmäh machen oder so. Das war uns auch wichtig, dass das ein bisschen rumkommt. Und wir haben auch tatsächlich, wenn ich hoffe, ich sage jetzt keinen Blödsinn, aber ich glaube, wir haben keine Vocals pitchmäßig bearbeitet. Es ist alles einfach, wie es eingesungen ist.
Genau. Da vertrauen wir jetzt auch auf den Gertsch.
Ja, das weiß
aber
ich nicht.
Aber ich bin da auch immer sehr...
Gut, dass genau der nicht da ist. Ich bin ein bisschen beleidigt.
Ich bin wirklich sehr, ich würde nicht sagen radikal in meinen Ansichten, aber schon sehr konsequent, wenn es um so Dinge wie Pitch Correction oder ums Quantisieren von Drumspuren geht, weil ich finde, es geht einfach extrem viel Vibe verloren einfach und extrem viel, was halt einfach die ganze Individualität ausmacht. Mhm. Wenn alle Vocals immer gleich klingen, weil es alle auf 440 gepitcht werden.
Und vielleicht auch noch Autotune drauf.
Genau,
ist.
Und am Grid picken, dann ist eh klar, dass das irgendwann nicht mehr von der KI zu unterscheiden ist. Mhm. Und ich glaube, man muss auch wieder ein bisschen Mut zum Dilettantismus haben oder zur Hässlichkeit.
Mhm.
Dass das halt manchmal ein bisschen rougher ist und ja.
Und man merkt auch, dass so die Leute das extrem wollen.
Ja.
Also man hört eh ständig Musik, die extrem perfekt ist, wo alles pickt und wo man keinen Moment der Echtheit außerhört. Und man merkt schon bei uns und auch bei anderen Bands, die das so machen, die Leute brauchen ja ein bisschen eine Menschlichkeit in der Musik. Und da funktioniert es oft besser, wenn man irgendwo mal was Unsauberes hört.
Ja, es menschelt sehr.
Es menschelt
bei uns. Vor allem bei den Shows.
Vor allem bei den Shows.
Viel Fehler.
Aber das ist ja allgemein, das ist ja auch der Charme an den Songs, wo es diese kleinen Fehler gibt. Mhm. Zum Beispiel im Intro oder sonst was.
Ja, ja.
Ja, da habe ich unlängst.
Sting.
Ja, da wo er sich aufs Klavier gesetzt hat.
Genau.
Das ist ja so geil. Und damals,
Roxanne. Ist es, ja.
Und da muss man sagen, die haben halt damals einfach das Tape-Renner gehabt und das war sau teuer. Da hast du halt dann einfach mit dem arbeiten müssen, was.
Ich habe letztens irgendeinen Beatles-Song, habe ich jetzt auch vergessen, wo einer eine schreit.
Wenn irgendwer einen Beatles-Song reinschreit, ist es im Normalfall Yoko Ono.
Nein, in dem Fall war es eher der John Lennon, der. Und ich kann es jetzt, ich weiß leider nicht mehr, aber ich habe mir es dann extra voll oft angehört, weil ich mir dachte, wie geil ist das eigentlich, dass da eigentlich ein Fehler drin ist, der aber so dazugehört und den man dann fast schon mitsingt, unbewusst, weil der Song eh so cool ist.
Du hast dann auch so viel Raum drauf, eigentlich, Raum, der wirklich existiert.
Ja. Mhm.
Das ist halt auch, das ist schon cool. Also, ich denke mir so oft bei so Stevie Wonder Nummern, wie arg sich da das Tempo verändert, aber es ist immer tight.
Ja.
Und das hast du dann einfach nicht, wenn alles quantisiert ist auf ein Tempo, den ganzen Track durch.
Will sagen, dass das was ist, was der Musik heutzutage fehlt?
Ich will mir da jetzt nicht anmaßen, irgendwie Kritik über die industrielle Musik zu äußern, aber ja. Und ich glaube, es wird halt immer wichtiger, dass man sich vielleicht wieder entfernt ein bisschen von diesem Perfektionismus und von diesem Druck, der auf uns alle lastet, dass man keinen schiefen Ton singen darf oder dass man, eine unsaubere Noten spielt oder so.
Mhm.
Perfektionismus killt einfach den Vibe, finde ich.
Ja.
Fühlt ihr euch manchmal unter Druck gesetzt?
Nein, bei Motschke überhaupt nicht. Das ist ja das Schöne.
Es ist ein bisschen die Frage, wenn man jetzt sagt, man will gern von der Musik leben, dann wird der Druck sofort extrem groß, weil einfach die Konkurrenz groß ist. weil man ständig nur sieht, was funktioniert besser als mein Projekt. Mhm. Man umgibt sich ja eher mit, oder man schaut sich ja immer eher Projekte an, die besser funktionieren und weniger die, die eh nicht so gut funktionieren, die ja viel mehr sind. Also es gibt ja unendlich viel auch sehr gute Projekte, die überhaupt nicht funktionieren oder die keiner kennt. Ja. Und dann gibt es halt die Handvoll Bands, die voll gut funktionieren und dann fragt man sich, was machen die eigentlich genau? Und meistens muss man sagen, wenn man so reinschaut, sind einfach Personen drin, die extrem viel hackeln. Und natürlich sind dann meistens Leute dahinter, die einfach gute Beziehungen haben. Das ist das Nächste. Also wenn man natürlich Leute kennt in der Branche, dann ist es schon mal viel einfacher. Ja. Aber bei uns ist es, glaube ich, wir haben so das Ziel mit Motschka ist, dass wir organisch eine Reichweite aufbauen, ein Publikum, das uns bleibt und das sich so nach der Reihe vergrößert. Und das, da denken wir sehr langfristig. Also wir haben jetzt auch nicht das Gefühl, wir müssen jetzt in 3 Jahren die größte Band sein, sondern wenn es in 15 Jahren...
In 15 Jahren die größte Band.
Genau.
Wenn das Happenstadion
erst in 15 Jahren ist, dann passt es.
Nein, ich glaube, also die Ansprüche sind jetzt einfach die, dass wir viel live spielen wollen und ich glaube, übers live spielen, über die authentische Qualität kommen dann hoffentlich die Leute und bleiben dann. Und wir machen uns da jetzt eigentlich nicht so einen Druck, dass wir irgendwie den algorithmischen Empfehlungssystemen folgen, dass wir die ganze Zeit irgendwelche Reels aussituschen oder ja. TikToks oder was weiß ich, sondern...
Man muss ja sagen, es sind wirklich schon sehr viele so Sachen passiert, mit denen wir nicht gerechnet haben. Auch.
Ja.
Also wir auch so Anfragen, die gekommen sind oder letztens eben beim Release-Konzert in Ried, sind einfach Leute aus München extra hergefahren. So große Gruppen, eigentlich junge Leute, nur dazu.
Shoutout an die Leute aus Minger.
Ja, genau. Es ist ein Wahnsinn. Also es verbreitet sich dann eh, wenn man irgendwie so ein Ding macht und, glaube ich, ehrliche Arbeit macht, dann passt es einfach.
Schön gesagt.
Wirklich?
Schön gesagt.
Findet ihr, reicht eine Single oder halt eine erfolgreiche Single oder ein erfolgreiches Album, um das Projekt Motschka von einem Hobby, unter Anführungszeichen, zu einem Vollzeitjob zu machen, von dem man leben kann?
Das hängt von den Leuten ab.
Kauf das neue Album und den Merch, den es noch nicht gibt.
Genau. Wie gesagt, wir machen uns jetzt, wir wollten einfach Songs schreiben in dem Projekt, die an die Leute bringen und wir wollen vor allem live spielen. Also das ist für mich halt einfach, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Was sich dann daraus ergibt, ist eh jenseits unserer Kontrolle. Wir wollen halt einfach das Ding weitermachen und hoffentlich möglichst viele Leute damit erreichen.
Also das wäre einfach nur, würde ich mal sagen, wenn irgendwas wirklich funktioniert über... jetzt weit über unseren Einflusskreis hinaus, das wäre dann einfach pures Glück und Zufall. Und natürlich wäre das cool, das wünscht man sich einfach immer als Musiker. Aber wir rechnen
dass
jetzt
nicht die Eltern kommen zum Konzert.
Genau. Aber jetzt genau, es ist jetzt da nicht auf das ausgelegt. Also es gibt ja andere Projekte, wo man so drauf hofft, dass ein Song voll durch die Decken geht. Ich glaube, unser Ziel ist eher... Genau, konstant live spielen, Spaß haben und ich glaube, dass einem der Spaß eher bleibt, wenn man nicht einen raketenhaften Erfolg hat, der dann auch wieder abfällt, wo man dann irgendwie die ganze Zeit den Druck hat, oben zu bleiben. Da ist mir ehrlich gesagt klar, weil es geht langsam und wir haben Spaß.
Langsam und gemütlich, altersgemäß hätte ich jetzt gesagt.
Kann man schon sagen.
Lass mich nicht los, gell?
Das bleibt.
Ist nicht die, besteht da nicht die Angst oder die Sorge, dass angenommen, wenn ein Song jetzt wirklich arg durch die Decke geht, dass man dann als One-Hit-Wonder abgestempelt
wird? Das ist meine größte Angst. Nein, wenn das passiert, dann extrem cool.
Ja.
Also mir ist es scheißegal, wie man dann... irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung rezipiert wird als One-Hit-Wonder. Also so ein Last Christmas, da die jederzeit nehmen. Wobei, das ist kein One-Hit-Bonder.
Ich wollte gerade sagen, also George Michael, jetzt muss ich kurz
korrigieren.
Ich finde ein gutes
George
Beispiel.
Michael,
beruhigen wir uns mal.
Mega ja. Musiker, Multi-Instrumentalist, absolutes Genie, Top-Sänger. Tut mir leid, George. Jetzt rest in peace. In dem Fall.
Genau. Ja. Ah, nein, Opus ist so ein gutes Beispiel, finde ich. Und da finde ich, ist so geil zu sehen, die haben immer noch Spaß einfach.
Ja,
Wie geil ist das?
Das ist so
denen
so
ist es nie, also die haben einfach, glaube ich, sind nie diese Last auferlegt, dass den Song nur mehr machen müssen oder einen zweiten, der so erfolgreich ist. Die haben das einfach genossen. Und wenn man sich so ein Interview anschaut, jetzt war ja irgendwie so ein Jubiläum von Life is Life, glaube ich, vor 2 Jahren vielleicht. Und ich habe mir über die Interviews immer gedacht, wie geil, wenn man so cool mit dem ist, dass man einen erfolgreichen Song hat und dass den aber, dass der halt ultra bekannt ist. Und eigentlich muss man sagen, ist das ja die extrem gescheite Variante, mit einem One-Hit-Wonder umzugehen. Weil die meisten anderen denken sich, ah fuck, warum nur die eine Nummer?
Nein, ich habe gerade an Hansen gedacht. Bop. Oder Fool's Garden ist doch auch so ein Beispiel.
Nein. Stimmt. Also uns wäre es, glaube ich, wurscht. Ich hoffe, ich würde mal behaupten, wir könnten ganz gut damit umgehen, weil wir in unserem Umfeld auch sehr grounded sind und keiner von uns gefährdet ist, irgendwelche impulsiven Fehlentscheidungen zu treffen, würde ich jetzt mal sagen. Also wissen du es nicht, aber ich glaube, wir sind gut geerdet und bereit für den Hit.
Wir auch.
Jetzt müsste man nur mehr noch schreiben.
Ja, genau.
Apropos, gibt es Songs, die es nicht aufs Album geschafft haben, die eigentlich fertig wären?
Das ist das Lustige. Wir haben wirklich eben, das habe ich vorher schon auch gemeint damit, wir haben jede Idee, die wir gehabt haben, relativ konsequent noch verfolgt, beziehungsweise alles, was nicht Potenzial gehabt hat, dass es released wird, sofort verworfen. Also ich glaube, da gibt es eigentlich nicht wirklich irgendwelche.
Es gibt nur eine Idee, die du mal gehabt hast, die es zipft mir an hast.
Ja, das ist noch ein heißes Eisen für die Zukunft.
Ja, eben.
Nein,
pass auf, was sagst du?
Aber das ist doch alles eigentlich noch die Songs fürs Album.
Nein, es ist schon vor Pfostenschacher die Idee zum Beispiel gewesen.
Mein Fehler.
Ja. Also muss man, wenn man ganz korrekt ist, gell?
Nein, aber wir haben nicht irgendwie. Also wir sind jetzt nicht so eine Band, die schreibt 30 Nummern, macht eine Demo von alle 30 Songs und dann suchen wir uns die besten aus. Das machen Bands, ja. Die haben einen argen Output, die haben auch keine Nebenjobs.
Es ist ja auch zum Beispiel wirklich
bei Leben von Luft und Liebe.
Es ist ja auch bei Wanda so gewesen, dass vor dem ersten Release schon 2 Alben fertig waren. Also das gibt es einfach
gar nicht gewusst.
Ja. Ich habe jetzt die Regelsteiner Biografie gelesen, sehr interessant.
Shoutout.
Und es gibt schon Bands, die das so hart kalkulieren und die natürlich auch sehr viel Zeit investieren. Ich glaube, wir machen auch irgendwie für das, was uns Zeit zur Verfügung steht, hackeln wir gut rein. Vor allem der Gerdstein nicht da ist. Weil er schon wieder hackelt, wahrscheinlich. Was war die Frage eigentlich?
Ob man irgendwelche. Ob es wirklich nur die Songs aufs Album geschafft haben, die wir für gut genug befunden haben, sondern es sind einfach alle Songs, die wir gemacht haben, sind auf dem Album gelandet und wir haben die Ideen halt einfach konsequent zu einem Ende gebracht.
Das Einzige, was nicht aufs Album geschafft hat, aber das hat auch rechtliche Gründe, sind die Covers, die man. Oder beziehungsweise die Bearbeitungen. Wir haben ja zum Beispiel von der Nina Chuba Wildberry Lillet haben wir auf Doppelliter Bier umgedichtet.
Okay.
Aber das, da müssten wir halt rechtlich klären, ob für die Nina Chuba und ihr Management das okay ist, wenn wir Doppelliter Bier singen.
Drescher.
Oder unterm Drescher statt Thresher.
Wie ist das, wenn ihr jetzt beschließt, okay gut, das nächste Album wird jetzt zum Beispiel ein Coveralbum, jetzt müssen wir dort wirklich anfangen. Wie macht ihr das?
Machen wir einfach nicht. Den sparen wir uns. Nein, also es wird eigentlich, also ich glaube, dass wir nur bei den Originals bleiben.
Ja, und das Coole ist, dass man einfach, wenn man zu unseren Konzerten kommt, dann hört man einfach die Covers, die wir nicht released haben. Deswegen muss man einfach zu einem Konzert von uns kommen.
Ja.
Wie so eine Überraschung sein.
Ja, gut gesagt.
Gibt es was, abgesehen von Nina Chuba, das euch inspiriert?
Boah, alles Mögliche. Was inspiriert uns?
Die österreichische Innenpolitik inspiriert mich eigentlich fast täglich, ja, muss ich sagen. Auf einer textlichen Ebene. Und musikalisch ist es sowieso, also das ist ja das Schönste am Musikmachen, dass es nie vorbei ist mit dem Lernen und mit der Inspiration und mit neue Sounds ausprobieren und am Instrument besser werden. Also never ending Quelle der Freude.
Ja.
Und seht ihr da noch eine Weiterentwicklung irgendwie bei Motschka?
Jetzt muss ich es verraten.
Verrat's?
Ja. Ich stürze gerade so auf Country ab. Ich glaub, es wird...
Metal, Blues, Country?
Es wird, glaube ich...
Nein!
Die eine oder andere Bluegrass- und Country-Nummer geben vielleicht am nächsten Album, wenn das so dabei bleibt. Aber schauen wir mal.
Ich wäre für ein Cover von Achy Breaky Heart.
Nein, keine Covers.
Ja, außer live. Vielleicht.
Außer live.
Außer ja. Live.
Who knows? Was ist Achy Breaky Heart auf 100?
Ich habe es gerade überlegt, aber ich habe zwei gefrühstückt.
Der 9.10. April heute, was steht 2026 noch an bei euch?
Konzerte, auf die wir uns schon sehr freuen.
29. Mai Efferding, 27. Juni Burgstall, 15. Juli Wien, 10. September Schlüsselberg, 16. Oktober Wiener Neustadt und 11. November Linz.
Yes,
so ist es. In Wien spielen wir im Theater am Spittelberg. Das freut mich besonders.
Ja.
Weil es einfach so ein schönes Venue ist und ich finde, es passt saugut zu der Musik, die wir machen.
Ja.
Genau, und ansonsten schreiben.
Natürlich, Songwriting. Wir haben mal wieder Motschka Days geplant. Früher hat es Jolly Days geheißen, was natürlich ein schöneres Wortspiel ist. aber Motschka Days. Die Motschka Tag werden wir auch wieder machen und das wird sicher cool, dass wir uns mal wieder mehrere Tage am Stück singen, ein bisschen jammen, ein bisschen Songs schreiben.
So Bandwoche auf die Art.
Genau. Ja, genau. Ja. Da gibt es dann oft wirklich auch so 8-stündige Mitschnitte, wo man einfach fast durchjammen und die wüdesten Sachen.
Das haben wir auch nicht aufs Album gegeben, zum Beispiel ein Song oder ein Jam, der heißt, was? Wie?
Die Leitkuh? Meinst du die Leitkuh?
Der Käse von der Leitkuh, genau.
Ja.
Also,
da musst du jetzt weit rausholen.
Nein, da brauche ich jetzt nicht anfangen.
Wir waren fast von einer Leitkur umgebracht worden. Wie wir auf der Alm Songs geschrieben haben, wollten wir halt einen kleinen Spaziergang oder Wanderausflug machen.
Und da hat euch eine Kuh attackiert.
Und da hat uns dann wirklich die Leitkuh von der Gruppe an Kühen, ich weiß nicht, sagt man da Herde? Ja, Kuhherde.
Ja, schon, ja.
Genau. Kuhrudel. die hat uns angegriffen und wir haben das Ganze dann später noch verarbeitet in einem Jam. Das war schon sehr Free Jazz, Fusion-mäßig. Genau, aber da gibt es auch Tondokumente, wer weiß.
Man kann halt auch mal zum Beispiel, wenn uns irgendwie fad wird mit dem Blues-Geschichtel, einfach so eine Stunde Free-Jazz-Jam machen.
Das ist ja sehr erfolgreich, habe ich gehört. Ja. Free-Jazz und assoziativ einfach zu Texten live on stage, da werden die Hallen gefüllt.
Ja, und man kriegt Förderungen.
Die Brieftaschen.
Ich pack die Geschichte mit der Kuh immer noch rein. Ich bin da immer noch.
Ja, das war wirklich, also muss
war
sagen.
Schon, ja, wir haben uns ein bisschen gefürcht.
Wir sind dann auch von dieser Kur, sind wir dann in so sind wir dann getrieben worden, die Kuhweide zu einem Bach. Ja. Und dann haben wir uns nicht mehr über die Kuhweide zurückgetraut. Und dann sind wir einfach gegangen, bis dass wir angestanden sind und dann hat der Simon gemeint, ja, da klettern wir jetzt auf. Und dann hat sich das herausgestellt als wirklich gefährliche Route, wo wir dann fast abgestürzt waren. Also, es war wirklich eine heikle Geschichte.
Aber es war auf jeden Fall ein Bonding-Moment.
Ja, also, ich habe mir dann einen Zeck geholt.
Ja, diverse Zecken haben wir gehabt.
Ja.
Aber da muss man durch, wenn man bei Motschka dabei sein will.
Mhm.
Bewerbungen an uns jetzt.
Wenn euch das eigene Leben lieb ist, bitte nicht.
Genau.
Gibt es noch Releases bis Ende des Jahres? Irgendwelche neuen Singles?
Warten in Verse machen wir als
Das wird jetzt einmal die nächste Auskopplung, die noch am Album drauf ist. Da gibt es nämlich auch eine Radioversion und da haben wir jetzt ein Video gemacht. Und dann schauen wir mal, vielleicht kommt ja noch was. Also die Ideen sind auf jeden Fall schon wieder am Brodeln.
Ja, genau. Ich habe nur gerade nur überlegt, dass es ein sehr außergewöhnlicher Rockstar-Tod wäre, von einer Kuh zertrampelt werden.
Da wird man wahrscheinlich irgendwie zumindest in die...
Aber das ist definitiv was, das passiert dann eben mit 27. Das passiert dann mit...
Stimmt.
Das stimmt. Gibt es ein Konzert, auf das ihr euch ganz besonders freut? Abgesehen vom Theater am Spittelbeck?
Ich muss sagen, wirklich, wirklich, also das ist jetzt nicht so ein Floskel. Ja. Es ist, erstens mal, es ist so ein Genuss, mit Simon und mit dem Gerd live zu spielen, weil wir eine arge Connection haben, einfach durch unsere sehr lange musikalische Zusammenarbeit.
Und Freundschaft.
Und Freundschaft. Ja, genau, wir sind ja nicht nur Kollegen, wir sind ja wirklich, wir sind ja Freunde.
Wir waren ja lang Freund, bevor wir uns traut haben, dass wir überhaupt was beruflich gemeinsam machen.
Das stimmt. Wir wollten das nicht zerstören wahrscheinlich.
Ja.
Aber es ist einfach so ein Genuss, live zu spielen mit den zwei. Wurscht, wie das Venue beschaffen ist. Also wir haben zum Beispiel, wie wir noch im Krieg gespielt haben, das war eine sehr kleine Bühne und ein total nettes Wirtshaus eigentlich. Und das war auch großartig.
Man muss wirklich sagen, wir haben letzten Herbst zwei Konzerte gehabt. Mhm. Eins eben in so einer Mini-Location in Marbach an der Donau. Und das zweite war dann im Kramladen. Und ich konnte gar nicht sagen, welches mir besser gefallen hat, obwohl beim zweiten deutlich mehr Leute waren im Kramladen. Und es irgendwie die Stimmung super war, aber
Es macht auch immer Spaß.
Diese kleinen Locations, wo man die Leute nicht kennt und wo man dann aber merkt, da kommt was zurück und so, wo man es richtig erspülen muss, das macht genauso viel Spaß. Also ich glaube, wir genießen jedes Konzert, das wir haben.
Da kommt ja noch einiges auf uns zu.
Yes.
Ja dann, danke fürs Kommen. Zwei Drittel von Motschka, der Johnny und der Simon, heute bei Wieso, Weshalb, Album.
Dankeschön.
Merci.
Das war sie, die 23. Folge Wieso, Weshalb, Album. Heute mit Motschka und Austro Blues.